Hallo und herzlich willkommen zum Team Deutschland Paralympics Podcast. Philipp Wegmann bin ich und der Podcast wird präsentiert von der Sparkassen Finanzgruppe. Und wir widmen uns in dieser Folge nochmal den Paralympics 2026 in Mailand, Cortina. In der letzten Folge, da haben wir nach Cortina geguckt, zum Paraski Alpin. Und jetzt gucken wir mal nach Mailand, zum Para-Eishockey. Deswegen heute bei mir zu Gast Nationalspieler Felix Schrader. Grüß dich.
Moin, grüß dich.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst und hier Zeit hast, in diesen Podcast reinzukommen. Wir sprechen jetzt eine gute Woche nach den Paralympics. Wie ist so dein Stand der Verarbeitung? Ist das alles schon gesagt, was da so alles passiert ist?
Ja, jetzt so nach und nach sagt das. Man muss schon sagen, es war schwierig, erstmal wieder in der Realität anzukommen. Also die letzten 2,5 Wochen bei den Paralympics liefen dann doch schon etwas anders ab als sonst so der normale Alltag, den man so hat. Aber ja, man hatte tatsächlich gar nicht viel Zeit, sich erstmal irgendwie zu erholen oder das ganz in Ruhe zu verarbeiten. Denn bei mir sah es so aus, wir sind ja am Montagabend wieder hier in Hannover gelandet. Und am Dienstagmorgen ging es für mich dann auch schon gleich wieder zur Arbeit. Und von daher konnte ich jetzt das vergangene Wochenende echt gut nutzen, um erstmal wirklich alles auszupacken, zu sortieren, ein paar Wäschen anzumachen. Also da war einiges zu tun, aber jetzt so langsam ist man angekommen und ja, kommt quasi wieder in seinen ganz normalen Alltag an.
Direkt irgendwie gar keine Pause gehabt erstmal am Anfang. Das ist ja das Mentale. Jetzt muss ich aber gefühlt irgendwie beim Eishockey auch nochmal nach dem Körperlichen fragen. Denn ich war leider nicht vor Ort in Mailand. Ich war in Cortina, aber habe natürlich ein paar Spiele am Bildschirm verfolgen können von euch, wo dann doch der ein oder andere härtere Bodycheck dabei war. Hast du Blessuren mit nach Hause gebracht oder ist das alles schon abgeheilt und du bist heile angekommen?
Oh ja, das ist bei mir ein heikles Thema. Und zwar bin ich quasi schon verletzt zu den Paralympics angereist. Also wir hatten Anfang Februar ein Turnier in Schweden, in Malmö. Und da habe ich meine rechte Hand verletzt, also auch die Hand, mit der ich schieße. Und da waren wir hier bei unserem Mannschaftsarzt, der ja Gott sei Dank auch aus Hannover kommt. Hatte ich die Möglichkeit natürlich auch in die Praxis zu gehen, ein bisschen Stoßwelle drauf zu bekommen und, und. Aber so richtig ja, fit war die Hand nicht. Eigentlich hat er gesagt, gut, müssen wir 8 Wochen Pause machen. Aber ja, kurz vor der Paralympics ist das natürlich so semi-gut miteinander zu vereinbaren. Von daher habe ich schon unter Schmerzmittel gespielt und im ersten Warm-up vor dem ersten Spiel hat mir ein Mitspieler seine Spikes in die Hand gerammt, natürlich unabsichtlich, einfach im Zweikampf beim Warm-up, beim 1 gegen 1. Und ja, dann habe ich auf der rechten Hand, die so oder so schon angeschlagen war und ich unter Schmerzmittel gespielt habe, habe ich nochmal einen ordentlichen Stich in die Hand gekriegt, wo fast bis auf den Knochen denn die Haut einmal offen war, was wir dann fast nähen mussten, aber da bin ich auch drum herum gekommen. Das hat mit den Stripes ganz gut gehalten und ist dann auch schnell wieder zusammengewachsen. Und im Spiel gegen die Slowakei habe ich meinen linken kleinen Finger gebrochen. Und ja, musste dann das Spiel gegen die Slowakei mit einem gebrochenen Finger und natürlich das letzte Spiel auch noch mitspielen. Von daher, ich glaube, das sind so viele Verletzungen, die ich in den letzten 10 Jahren Para-Eishockey nicht hatte, habe ich jetzt in einem Turnier ja quasi mitgenommen. Aber es hat dann doch mit den Schmerzmitteln ganz okay geklappt, aber ich bin jetzt erstmal froh und es passt sich auch tatsächlich ganz gut, dass jetzt erstmal die Sommerpause ist und keine Wettkämpfe anstehen, weil ja gerade jetzt die linke Hand doch ordentlich schmerzt und ich da auch im Alltag ein bisschen drauf aufpassen muss. Überall, wo ich jetzt gegenkomme, das merkt man. Ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen bin ich da relativ gut aus der Sache dann hier wieder zurück nach Hannover gekommen.
Sagst du jetzt? Ich würde sagen, mit einem Knochen, der fast durch ist und einem gebrochenen Finger hätte ich das jetzt anders beschrieben. Aber gut, das sind natürlich Sachen, die kriegt man dann von außen, sage ich jetzt mal, auch wenn ich jetzt vor Ort war und den Podcast gemacht habe und so weiter, kriegt man das immer gar nicht so mit. Gestoppt hat es dich weniger. Wir kommen gleich nochmal, Stichwort Slowakei-Spiel, kommen da nochmal zu. Aber lass uns nochmal vorher über den Start des Turniers sprechen. Für die, die nicht so nah dran waren. Ihr hattet ein paar echte Brocken in der Gruppe direkt am Anfang. China und USA waren die ersten Gegner. Da habt ihr auch, wenn man das so sagen kann, ordentlich eingeschenkt bekommen. 0-12, 0-13 gingen die Spiele aus. Soweit, so gut, sage ich jetzt mal. Das war in Anführungszeichen so ein bisschen einkalkuliert, dass die Spiele verloren werden und auch unter Umständen auch hoch verloren werden. Dann kam das Spiel gegen Italien, 1-2. Erste Mal, glaube ich, so richtig auch das Stadion, die Arena da richtig voll, weil natürlich die Heimnation gespielt hat. Dann wird das Spiel aber verloren, wo ihr eigentlich gedacht hattet, da können wir irgendwie doch was reißen. Wie war dann da die Stimmung in der Kabine danach? Weil ihr wart sehr positiv nach diesen hoch verlorenen Spielen gegen die Favoriten. Aber wie war es denn dann nach dem Italien-Spiel?
Ja, gegen Italien war natürlich richtig knapp. Das erste Spiel gegen Italien in der Gruppenphase war tatsächlich schon auf Augenhöhe. Aber ja, letzten Endes fehlte dann wahrscheinlich auch ein bisschen Glück. Die Italiener haben dann zeitweise auch mehr Druck gemacht, haben sich dann halt das Tor doch schon erarbeitet. Und ja, wir haben es dann halt nicht geschafft, nochmal auszugleichen oder wieder ranzukommen. Und von daher war aber die Stimmung auch gar nicht so schlecht, weil die Gruppenphase sieht ja bei uns so aus, dass der Dritte der A-Gruppe gegen den Vierten der B-Gruppe spielt und der Dritte der B-Gruppe gegen den Vierten der A-Gruppe. Und von daher haben wir natürlich schon vorher analysiert und wir kennen die Gegner ja auch aus vielen Weltmeisterschaften. Slowakei und Japan wären die beiden Teams gewesen, die auch ziemlich sicher den dritten und vierten Platz in der B-Gruppe gemacht haben. Und ja, so ist es ja halt auch gekommen, weil du hast in der B-Gruppe ja auch noch Kanada und Tschechien gehabt, die auch Profiteams sind, die damit ihr Geld verdienen, beziehungsweise die Tschechen maximal in Teilzeit noch arbeiten. Das ist ja auch schon mal ein Riesenunterschied und da waren die Platzierungen eigentlich auch schon mehr oder weniger klar, wenn da jetzt keine große Sensation passiert. Und ja, denn letzten Endes war es dann so, ob wir gegen Japan oder Slowakei spielen, die sind in etwa beide ein Niveau, wir können beide Teams schlagen, haben auch in der letzten Zeit öfters gegen die Teams bei Turnieren oder auch in Freundschaftsspielen gespielt und es sind immer knappe Ergebnisse gewesen. Von daher, ja, wenn es dann drauf ankommt, bei dem Platzierungsspiel beziehungsweise bei dem ersten Klassifikationsspiel, damit wir dann halt um Platz 5 spielen durften, mussten wir so oder so den nächsten Gegner schlagen, der dann nach Italien kommt. In dem Falle war es in Slowakei und das haben wir ja auch getan. Von daher war, wie gesagt, die Stimmung war grundsätzlich nie schlecht bei uns. Also ich glaube, das ist auch sowas, was uns als Para-Eishockey-Nationalmannschaft auszeichnet. Egal wo wir sind, egal wie wir gespielt haben, wir haben einfach immer gute Laune, sind immer mit Freude dabei. Und so unser Team und unser Kampfgeist, der ist ja so enorm hoch, dass man sich die Stimmung eigentlich da nie kaputt machen lässt.
Das Gefühl hatte man auch einfach nach diesen 20 Jahren, für alle, die das jetzt vielleicht das erste Mal einschalten oder nicht so mitbekommen haben, ist ja die deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft das erste Mal wieder dabei gewesen bei Paralympischen Winterspielen. Also da auch einfach, glaube ich, eine Riesenfreude. Ich glaube, 1, 2, 3 Leute waren vor 20 Jahren schon mal dabei. Der Rest einfach nur, yes, das Turnier kommt. Aber dann, wie gesagt, das Spiel, wo es darum ging, ob ihr nochmal um Platz 5 spielen könnt. Also dieses Spiel gegen die Slowakei. 4 Tore Deutschland, 4 Tore Felix Schrader. Welchen Zaubertrank hast du genommen? Das musst du jetzt mal, gerade mit dem Wissen, dass da irgendwelche gebrochenen Finger waren oder so. Was war da los?
Ja, ich war tatsächlich auch selber überrascht, wie gut das Spiel dann sowohl für uns natürlich als Team als auch natürlich für mich ganz persönlich gelaufen ist. Und ja, ich denke, es hat sich dann wirklich ausgezahlt, wofür ich so die letzten anderthalb Jahre eigentlich ganz konkret für trainiert habe, weil ich habe wirklich, ja, die 40 Stunden Arbeit haben wir ja eigentlich alle, plus Fahrzeiten, plus das Drumherum, was wir auch noch, Freunde, Familie, musste ich auch noch alles bespielen. Und ja, da haben, glaube ich, auch im engen Familienkreis und im Freundeskreis viele ja ziemlich zurückgesteckt und ich habe ganz, ganz viel Zeit dann noch abends oder vor der Arbeit morgens dann in Training investiert und ja, habe da ganz, ganz viel gearbeitet, auch noch zusätzlich. Wir haben hier noch Schlitten umgebaut, damit ich halt nicht nur eine Eiszeit in der Woche habe, sondern ich auch auf dem Asphaltplatz trainieren konnte mit den Rollen drunter, was eigentlich auch nicht ganz optimal ist, aber halt relativ gut unsere Bewegung und halt das Gefühl im Schlitten impliziert. Und ja, ich glaube, das hat so ein bisschen was gebracht und ich konnte dann nochmal quasi, oder wir konnten dann halt über die individuelle Klasse nochmal die Slowaken ärgern, weil man muss schon sagen, über den gesamten Spielverlauf, die Slowaken haben uns eigentlich auch dominiert. Also wir waren viele Teile des Spiels hinten bei uns im Drittel und mussten zusehen, dass wir da gut verteidigen und das haben wir dann ja auch getan. Und ja, dann die 4 Tore durch mich haben natürlich dann nochmal dafür gesorgt, dass wir ja nicht untergegangen sind und in der Overtime das Spiel dann auch noch gewinnen konnten. Und ja, ich glaube, einen ganz speziellen Zaubertrank hatte ich nicht. Also Nada hat mich auch geprüft, die Nada, also genommen war ich auch nicht. Von daher glaube ich einfach, dass sie das vernünftige, das strukturierte Training ausgezahlt hat und ja, ich dann dem Team zum Sieg verhelfen konnte.
Würdest du mit Blick auf deine bisherige Sportlerkarriere sagen, das Spiel deines Lebens?
Ja, schon. Also ich habe mir im Nachhinein das Spiel dann auch nochmal über den Livestream angeguckt, beziehungsweise über die aufgezeichnete Variante.
Das läuft doch runter wie Öl.
Genau, ja. Und auch im Sportstudio. Und ja, der Kommentator hat ja gesagt, das ist das Spiel seines Lebens. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Natürlich gibt es einige Spiele, wo ich auch schon mal recht gut drauf war und viele Tore geschossen habe. Aber halt auf so einer Bühne und in so einem wichtigen Spiel, wo es dann quasi um alles geht. Also entweder werden wir Letzter bzw. Vorletzter, weil wir dann halt nur um Platz 7 spielen können, oder wir können um Platz 5 spielen. Das ist ja auch allein für die Außenwirkung schon mal viel, viel cooler. Und ist, denke ich, auch gegenüber so Verband, Öffentlichkeit und so weiter, ist das schon mal ein Zeichen, dass wir sagen, ey, wir waren nicht nur dabei, sondern wir sind auch in der Lage, mit den Voraussetzungen und Bedingungen, die ich ja eben schon angesprochen habe, können wir trotzdem mithalten. Und bei mir ist dann immer so der Wunsch, ich möchte mich gerne mal mit den Amis, mit den Kanadiern, mit den Chinesen, möchte ich mich gerne mal messen, wenn wir auch solche Bedingungen hätten und nicht halt mit einmal die Woche nur Eiszeit um 22.30 Uhr in Hannover. Dann möchte ich nochmal gegen die spielen. Und weil so, wie es jetzt momentan aussieht, kann eigentlich gar keine richtige Competition irgendwie stattfinden zwischen den ersten vier Teams und den letzten vier Teams, weil die Unterschiede einfach so enorm sind. Und ja, wie man ja auch aus den anderen Ergebnissen entnehmen kann, das wären halt immer zweistellige Geschichten. Ne?
Da kommen wir gleich noch mal zu den Bedingungen und was man da vielleicht machen kann. Erstmal nochmal einen Blick kurz zurück zu den Spielen. Dieses Spiel um Platz 5, wieder gegen Italien. Ihr natürlich wahrscheinlich angezündet, diesmal Revanche. Dann aber relativ deutlich, zumindest im Ergebnis, mit 5-2 verloren. Also Platz 6, was am Ende rausspringt. Wenn du jetzt mal so ein Fazit ziehst, wenn du diese Reise nochmal hörst, die wir gerade so nochmal durchgegangen sind, durch diese Spiele, also sowohl durch die Wettkämpfe, durch das Turnier, als auch durch die Spiele einzeln, wie bewertest du dann so rückblickend euren 6. Platz bei den Paralympics?
Ja, also grundsätzlich sind wir auch mit dem 6. Platz echt zufrieden. Natürlich waren wir extrem gehypt und gepusht und dachten, okay, jetzt ärgern wir die Italiener im eigenen Land, holen wir uns jetzt hier den 5. Platz. Ja, letzten Endes hat es nicht geklappt, aber auch ich denke, das 5-2 ist nicht unbedingt das Ergebnis, was das gesamte Spiel widerspiegelt, weil bis zum 3. stand es 2-2. Ja, wir hatten das eine Mal auch Glück, da gab es ein Eigentor, was die Italiener geschossen haben.
Ein sehr skurriles,
ja. Ja, wollte gerade sagen, also es war ganz schön kurios. Da habe ich in meinen 16 Jahren Para-Eishockey, sind es ja jetzt bei mir ganz genau, habe ich noch nie erlebt. Auch unsere Para-Eishockey-Cracks, die noch länger als 16 Jahre dabei sind, die haben sowas auch noch nicht gesehen. Also ja, das war schon was ganz Besonderes. Aber ja, gut, irgendwann bist du dann unaufmerksam, hatten die Italiener mehr Glück, wie auch immer, kann man jetzt im Nachhinein natürlich schwer sagen. Fakt ist halt, sie haben dann zwei schnelle Tore geschossen, gut, und dann das letzte, das zum 5-2, ob sie das noch schießen, da war die Nummer leider dann eh schon durch. Das war natürlich schade, aber trotzdem sind wir echt zufrieden. Das war eine Hammerreise, wir haben ein gutes Turnier gespielt und letzten Endes sind wir dann, wie ich schon eingangs gesagt hatte, mit dem 6. Platz eigentlich zufrieden. Ne? Also wir sind bei den Amateurteams. Ich war am Wochenende mit meiner Familie was essen und meine Oma, die hat natürlich auch richtig mitgefiebert und hat dann da gesagt, ja, wir sind von den Hobby- bzw. Amateurteams in Anführungsstrichen, sind wir weltweit, gehören wir mit zu den besten Teams. Und ja, letzten Endes ist es auch so. Die ersten vier, wie gesagt, die kann man ja eigentlich rausnehmen. Die können ihr eigenes Turnier spielen, weil das ist extrem, hatte ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Und ja, von daher sind wir recht zufrieden und ich denke, oder beziehungsweise ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht 2030 nochmal eine Qualifikation schaffen und dann vielleicht auch etwas weiter oben mit angreifen können und vielleicht auch irgendwann mal, je nachdem, was sich dann auch vielleicht bei Beförderungen, Bedingungen, Voraussetzungen, was sich da in den Bereichen vielleicht in den nächsten Jahren noch tut oder tun kann, dass man dann vielleicht auch irgendwann mal Richtung Medaille schielen kann.
Also ich, ja, hören wir gerne, natürlich. Ich würde aber sagen, der hat die Oma ja schon fast tief gestapelt. Also ihr seid ja nicht nur von den Amateurteams zu den Top der Welt, sondern ihr seid Top 6 der Welt. Also das, genau, ist, ja, das ist ja das nicht stimmt. Nur, also ne, lass mal, nimm mal die Gesamtheit, also auch der Nicht-Amateurteams ist es ja trotzdem Top 6 der Welt. Also das ist ja, kann man auch schon so sagen, von Amateurteams ist es ja dann, Italien ist ähnlich
aufgestellt. Genau, Italien hat, genau, Italien wäre quasi das erste Team, was ja relativ identische Bedingungen hat. Allerdings muss man da jetzt dazu sagen, die hatten die letzten zwei Jahre, natürlich klar, als Gastgeber möchtest du dich natürlich auch immer bestmöglich verkaufen, gar keine Frage. Wir hatten viel mit den Italienern im Olympischen Dorf gesprochen. Die hatten jetzt die letzten zwei Jahre 4 Eiszeiten in Südtirol in der Woche und ja, die italienische Nationalmannschaft ist 95% Südtirol, also das heißt, die waren in der Woche schon 4-mal auf dem Eis plus Wochenende dann mit der gesamten Nationalmannschaft. Das merkst du natürlich dann auch. Ne? Thema Scheibensicherheit, generell das Zusammenspiel, weil wir sind ja dann auch ja, komplett verstreut quasi in Deutschland. Ne? Also wir haben ja unten vom Süden, unten aus München bis oben hin Hamburg, Bremen, Hannover, dann haben wir wieder im Osten Dresden, Berlin und dann im Westen unsere ganzen NRWler aus Düsseldorf, Dortmund, Wiel, Kamen und wo sie nicht alle herkommen. Das heißt, wir können ja dann auch gar nicht so das Zusammenspiel trainieren in der Menge und haben dann halt immer nur unsere einzelnen Trainingslager, die am Wochenende dann stattfinden oder stattgefunden haben jetzt in den vergangenen Monaten. Und da müssen wir dann halt so den Schwerpunkt auf Zusammenspiel und da können wir nicht viel noch irgendwie ja Fitness oder generell an Basics arbeiten. Das muss halt alles schon in der Vereinsarbeit quasi stattfinden. Und ja, die Trainingslager der Nationalmannschaft müssen wir dann halt einfach nur nutzen, dass wir uns gemeinsam aufeinander einspielen, Laufwege einschätzen, okay, wie schnell ist denn mein Mitspieler, wo muss ich da hinspielen, wie kriegt er ihn am liebsten, kriegt er ihn eher auf die linke Kelle, auf die rechte Kelle, auf solche Sachen müssen wir dann eher unseren Fokus legen. Ne?
Sag nochmal kurz was zur Party, die ihr hoffentlich hattet nach dem letzten Spiel, denn es gab eine Live-Schalte in das Deutsche Haus, wo ich war, in Cortina, nach dem Slowakei-Spiel, wo man dachte, da ist die Stimmung wahrscheinlich auf dem Siedepunkt. Ihr wart aber alle relativ ruhig in der Kabine. Dann hat der Moderator von der Bühne, Sven Voss, hat auch so aus Spaß gesagt, und wird dann noch angestoßen. Und ihr habt alle, fast alle zeitgleich die Wasserflaschen hochgehalten. Also so nach dem Motto, nee, wir sind hier noch längst nicht fertig. Und obwohl ihr ja eine, ich sag mal, lockere, untereinander sympathische oder auch ja nach außen sympathische Truppe seid, war dann ja doch
das
der
gut, ja. Bitte? Das trifft sehr gut, eine lockere sympathische Truppe. Ja, doch.
Wart ihr ja doch dann sehr, sehr fokussiert. Das muss aber doch nach dem Italien-Spiel auch so alles abgefallen sein, oder? Oder wie war dann da die Lage? Oder war da erstmal Frust in der Kabine durch das verlorene Spiel?
Also ich sag mal so, nach dem Slowakei-Spiel, klar, da ist dann natürlich die Überlegung da, okay, reißen wir jetzt schon ab oder warten wir nochmal? Haben uns natürlich drauf geeinigt mit dem Trainer zusammen, dass wir professionell sind und ja, wir sind jetzt oder spielen jetzt um Platz 5, aber wir wollen natürlich uns die Kirsche auch noch oben schnappen und von daher haben wir da natürlich nicht gefeiert, sondern haben unser Wasser getrunken, hatten die Live-Schalter, haben noch ein bisschen Videoanalyse gemacht und haben am nächsten Tag wieder fokussiert trainiert, weil war ja spielfrei. Und früh schlafen gegangen, gut gegessen und ja, dann über, also den zweiten Tag, dann nach dem Spiel gegen die Italiener, wollten wir uns dann natürlich ja bestmöglich verkaufen und den 5. Platz machen. Aber auch nachdem es dann nichts geworden ist, obwohl wir so fokussiert und ja so viel Willen quasi gezeigt haben, war dann danach die Stimmung nicht schlecht, aber ja, in der Kabine haben wir dann tatsächlich auch noch, waren wir relativ verhalten und haben uns ganz normal fertig gemacht, sind ins Olympische Dorf zurückgefahren oder ins Paralympische Dorf natürlich und haben dann am Abend ja auch zusammen, wir hatten einen kleinen Besprechungsraum, haben dann ein paar Bierchen miteinander getrunken und dann auch gefeiert und irgendwann hatten wir dann die Info bekommen, dass in der Kantine wohl eine kleine Party steigt, wo dann die ganzen Volunteers und die anderen Teams vor Ort waren und da haben wir dann auch irgendwann, der Leopold Reimann und der Steven Beetz haben dann auch irgendwann den Laptop an sich gerissen und haben den DJ gemacht und ja, das heißt, wir hatten dann so den Abend ausklingen lassen im Olympischen Dorf, ja.
Sehr gut. Das sei euch nämlich auch gegönnt gewesen. Noch kurz zur Chronistenpflicht. Die USA holen dann übrigens Gold, wer das noch nicht nochmal nachgelesen hatte, mit einem Sieg gegen Kanada im Finale mit 6-2. Witzigerweise ähnlich wie bei Olympia. Da hatte die USA auch gegen Kanada im Finale gewonnen. Ich glaube, da war es aber 2-1. Also dann doch zwei Nationen, die im Eishockey und Para-Eishockey sehr bestimmend sind. Wir möchten uns nochmal kurz bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Felix, Stichwort Sparkasse kommt gleich nochmal. Ja. Da hast du auch ein bisschen was mit zu tun. Aber erstmal wollte ich dich noch fragen, wo will Deutschland hin im Para-Eishockey? Du hast es schon mal so ein bisschen anreißen lassen. Vielleicht kann man irgendwann mal an einer Medaille schnuppern, wenn sich Bedingungen ändern. Denn, auch das jetzt oft genug gesagt, keine Vollprofis wie bei der USA. Wenn diese Medaillen beschnuppert werden sollen, wie kann das gelingen, dass Deutschland dann in diese, ich nenne es jetzt mal dann, eigentlich seid ihr ja Weltspitze, aber wirklich dann Weltspitze, wie ihr da bleibt und wie ihr aber noch weiter vorrückt?
Also wenn man ganz unten anfängt, natürlich auch, wir brauchen ja erstmal Nachwuchs, dass du halt erstmal einen gewissen Pool an Spieler hast. Aber auch die Nachwuchsgewinnung, da kommen wir dann wieder zu den Eiszeiten. Stichwort Hannover, ich kann ja für Hannover sprechen. Wenn wir um 22.30 Uhr eine Eiszeit in der Woche nur haben, kannst du keinen Nachwuchs gewinnen. Weil wie soll das funktionieren? Wie willst du einem Minderjährigen oder auch den Eltern ja in dem Falle verkaufen? Ja, um 10:30 beginnt das Training bei uns. Also würden solche Situationen quasi vor 16 Jahren herrschen, dann würde ich heutzutage ja gar nicht Para-Eishockey anfangen, weil damals war ich ja auch noch minderjährig, da war ich 12, da mussten meine Eltern mich immer zum Training fahren und zu solchen Uhrzeiten geht das natürlich absolut nicht. Das heißt, wir sprechen ja einmal über die Eiszeiten generell, die zur Verfügung stehen müssten, beziehungsweise wo auch ein Fokus gelegt wird. An sich gibt es hier in Hannover zwei Eiszeiten, also es ist jetzt nicht so, dass wir nur eine Eishalle haben, sondern es gibt zwei Eishallen. Aber die Zeiten, die dort angeboten werden, ja, sind entweder morgens um 6 oder halt abends um 10:30. Und die Möglichkeit, dass man durch finanzielle Förderung beispielsweise auch seine Arbeitszeit reduzieren könnte. Das haben wir jetzt ja seit Anfang des Jahres auch über die Sporthilfe, dass es da finanzielle Förderung gibt und man dann da die Möglichkeit hat, natürlich etwas Stunden zu reduzieren, um halt mehr Zeit in den Sport zu investieren. Aber auch da ist es natürlich wichtig, dass wir dann halt auch mehr Trainingslager mit der Nationalmannschaft haben und die auch in einem größeren Umfang. Momentan sieht es ja so aus, wir fangen Freitagabend irgendwo in Deutschland, je nachdem, wo wir dann zu dem Zeitpunkt willkommen sind, starten wir unser Trainingslager und Sonntag haben wir dann noch eine Eiszeit und dann geht es ja schon wieder nach Hause. Aber auch da wäre es natürlich wünschenswert, wenn man da eine größere Vorbereitung hat. Ich weiß jetzt beispielsweise von den Amerikanern und von den Chinesen, die haben seit Dezember sind die durchgängig bis zum März jetzt zusammen gewesen, haben halt ihren Trainingsstützpunkt und sind ja von morgens bis abends 7 Tage die Woche nur auf dem Eis oder nur im Gym gewesen. Und ja, das sind dann halt so die grundlegenden Dinge, die dann auf jeden Fall sehr viel dazu beitragen würden, dass du halt ganz oben mitspielen kannst und vielleicht nochmal 1, 2, 3 Plätze weiter oben eine Platzierung möglich machen kannst.
Das eine sind ja Nationalmannschaftsgeschichten wie die Trainingslager oder Stützpunkte oder ähnliches. Das andere sind dabei ja auch Vereins, ich nenne sie mal Probleme, was diese Eiszeit angeht. Ich bin mir sicher, ihr habt da auch schon viele Kämpfe gekämpft und versucht, andere Zeiten zu bekommen. Du spielst beim vielleicht kann man es Serienmeister nennen im deutschen Para-Eishockey, den Hannover Ice Lions. Also wo hakt es da? Ich meine, da geht man ja wahrscheinlich in Gespräche dann vielleicht mit der Stadt oder mit dem Hallenbesitzer oder weiß ich nicht, wer da als erstes angesprochen wird. Weil ihr seid ja nicht, ich sag mal, also ich spiele in einer Hobbyliga im Fußball. So, ne? Das ist aber ein Hobby. Also wir haben ja keine, wir sind ja nicht die offizielle deutsche Meisterschaft oder so.
Ja, aber du hast sicherlich öfters Training als ich, ne?
Ja, das ist ein anderes Thema. Training, ganz schwieriges Thema. Aber wir haben auf jeden Fall andere Platzmöglichkeiten schon mal. Gut, im Fußball gibt es auch viel mehr Plätze, aber es gibt auch viel mehr Fußballmannschaften, die diese Plätze bespielen wollen. Also auch da sind, ist es nicht immer einfach. Aber dennoch seid ihr ja ein offizielles Team, das in einer offiziellen Meisterschaftsrunde spielt, die irgendwie eine Meisterschaft hat und so weiter. Wie kann es denn da sein, dass da um 22:30 erst so eine Zeit frei ist? Also an wen können wir uns jetzt hier mal offiziell richten? An wen darfst du dich richten, ohne zu viel mit dem Feuer zu zündeln?
Ja, das hast du aber tatsächlich ganz richtig gesagt. Also erstmal, genau, die Hannover Ice Lions, wir sind deutscher Rekordmeister. Und ja, wir haben in Hannover, ich hatte es eben gesagt, zwei Eishallen, die sind aber halt beide komplett privat geführt. Das heißt, wir hatten auch schon mal Kontakte über die Landeshauptstadt Hannover, über die Politik, aber ja, mehr oder weniger als eine Anfrage stellen, ja, ist da, glaube ich, jetzt bisher noch nicht passiert. Auch die Gespräche mit den Eishallen, also einmal bei uns ist der Pferdeturm und die Eishalle in der Wedemark in Mellendorf, wo wir momentan ja trainieren. Da, ich war jetzt natürlich selber bei keinen Gesprächen persönlich dabei, aber so wie wir es halt wieder gespiegelt bekommen, ob wir Rekordmeister sind, ob wir uns auf die Paralympics vorbereiten, das waren keine Dinge, die da irgendwie gezogen haben. Und alle anderen Mannschaften, die halt ihre Eiszeiten schon haben, ja, wollen, sollen, wie auch immer, wollen da auf jeden Fall nicht von weg. Und ja, es gibt keine anderen Zeiten, so war die Aussage. Von daher ist es dann ja die letzte Eiszeit, die dann für uns übrig bleibt. Und ja, ich glaube, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es wird ja gesagt, es gibt keine Eiszeiten, die frei sind, und ja, alle anderen, die gebucht sind, sind halt gebucht. Da geht keiner, da macht keiner Platz. Also kriegt er die letzte Eiszeit. Ja, und das ist halt auch schon seit Jahren so. Also es ist nicht ein Problem, was jetzt irgendwie mal kurz- oder mittelfristig aufgetreten ist, sondern es ist schon seit längerem so. Ich hatte mir damals nach der Qualifikation gedacht, boah geil, Paralympics, als ob wir jetzt hier nirgendwo Eiszeiten bekommen. Ja, aber so war es. Also entweder bekommt man gar keine Antwort oder die Antwort ist, ja, es ist alles belegt, Eiszeiten gibt's nicht. Ja, und von daher müsst ihr mit eurer einen Eiszeit zusehen.
Ein Thema, was wir auch schon öfter besprochen haben mit eurem Keeper Simon Kunz, den wir hier über ein Jahr begleitet haben im Podcast, dass das einfach ja, fundamental ist ja auch, um besser zu werden, mehr Training zu haben. Das klingt so einfach, aber es ist ja leider nur mal so. Ihr könnt natürlich privat, wie du eben auch angesprochen hast, alles Mögliche machen, zusätzlich in Krafträumen und so weiter. Aber ein Zusammengewiss ist ja nun mal ein Teamsport. Also muss man auch ein bisschen genau im Team trainieren und kann nicht nur für sich ein paar Rollen drunter machen, sage ich jetzt mal so salopp, und dafür sich irgendwie ein bisschen trainieren, sondern es gehört ja nun mal auch das Teamgefüge dazu.
Genau, also du kannst halt die körperliche Fitness, klar, die kannst du immer weiter ausbauen. Das ist natürlich auch schon mal eine mega Grundlage und hilft dir definitiv auf dem Eis, gar keine Frage. Aber letzten Endes misst du dich ja auf dem Eis mit den Gegnern und da findet dann halt der Wettkampf statt. Und um da auch einfach nur die Sicherheit, das Gefühl zu bekommen, da brauchst du dann halt die Eiszeiten. Und deswegen wundere ich mich auch immer oder bin extrem stolz mit so wenig Training, ja, wie eigentlich der Großteil hat. Ich glaube, die besten Eiszeiten haben die Dresdner bei uns. Die haben zweimal die Woche auch zu relativ humanen Uhrzeiten. Ich glaube, irgendwie 18, 19, 20 Uhr in dem Dreh. Das ist alles vollkommen okay. Aber auch zwei Eiszeiten sind ja eigentlich auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, beziehungsweise mit dem wir uns dann messen, sind ja eigentlich nichts. Und von daher bin ich da immer mega stolz und glaub mir, oder beziehungsweise bin der festen Überzeugung, wie gut wir eigentlich sind mit so wenig Eis und mit so wenig Training. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wenn wir in solchen Umfängen wie die großen, die Top 4 Nationen das machen, wenn wir so trainieren würden, glaube ich, dann wären wir richtig, richtig gut, weil wir haben viele Naturtalente dabei, die einfach schon so, ja, die so dieses Feeling im Schlitten, wie schnell die sich da überall rein gearbeitet haben, beispielsweise auch der Malte und der Leo, die sind ja erst seit ein paar Jahren dabei, aber auch wie schnell die so ein hohes Niveau erreicht haben, ist unfassbar. Das heißt, da bringst du schon richtig Talent mit und wenn du das dann halt noch mit einer Menge Training kombinieren würdest, dann glaube ich schon, dass sich andere Nationen ganz schön umgucken würden, wie gut wir denn eigentlich wären, was man aus uns noch rausholen kann, was für Potenziale da sind.
Das war auch, wie du gesagt hast, ne? Junge Leute, ja, also Nachwuchs generieren quasi, klappt natürlich nicht bei zu späten und vor allem zu wenig Angebot. Also das ist ja dann auch unattraktiv vielleicht, wenn man einfach sagt, einmal die Woche Training, ich will mehr machen und geht dann zu einem anderen Sport oder so, weil man einfach, ja, dass einem zu wenig ist in jungen Jahren vielleicht auch. Deswegen machen wir es einfach mal als Aufruf, einfach eine neue Halle bauen. Also wenn da jetzt irgendwie jemand zuhört und sagt, Mensch, aber es scheint ja die Nachfrage so groß zu sein, wenn ihr als Para-Eishockey-Meister, deutscher Meister, eine Zeit um 22:30 bekommt, scheint ja bei den anderen auch sehr viel Bedarf zu sein, wer auch immer da sonst in der Halle unterwegs ist. Vielleicht einfach noch eine dritte Halle in Hannover. Vielleicht ist das,
doch was,
ist ja. Das ja eine Lösung, ja. Apropos Sponsor, Felix, ich will jetzt nicht die Sparkasse zu sehr ins Boot holen, dass die eine Eishalle in Hannover holen oder in Hannover noch bauen, aber gut, wer weiß. Jedenfalls,
also ich werde nicht abgeneigt,
du hast dich
also
abgeneigt.
Ich würde das unterstützen.
Du hast ja eigentlich einen guten Draht, denn du arbeitest selbst bei der Sparkasse. Die ermöglichen dir unter anderem, dass wir jetzt gerade auch diesen Podcast aufnehmen können. Wie lässt sich denn sonst da so Job und die ganzen sportlichen Termine unter einen Hut bringen? Also ist ja, ich würde jetzt mal tippen, eher ein klassischer 9-to-5-Job bei der Sparkasse. Da kann man dann den Abend zum Beispiel gut damit verbinden, aber es ist ja dann doch auch viele Reisen mal in Trainingslager und so weiter, wo man immer mal vielleicht nochmal einen Tag extra braucht. Oder jetzt die Paralympics. Wie ist das vereinbar?
Das klappt tatsächlich bei mir bei der Sparkasse recht gut. Wir haben ja verschiedene Komponente, die das Ganze ja etwas einfacher für mich gestalten. Angefangen beim Thema Sonderurlaub. Beispielsweise jetzt für die Paralympics habe ich von der Sparkasse aus Sonderurlaub bekommen. Das heißt, ich brauche nicht die 2,5 Wochen meinen Erholungsurlaub, also gefühlt die Hälfte des Jahresurlaubs, die du dann schon dafür sonst verbuchen müsstest. Von daher, für solche großen Turniere, Weltmeisterschaften und Paralympics, bekomme ich in der Regel dann immer Sonderurlaub gewährt. Und ansonsten klappt es auch ganz gut über die Gleitzeitregelung. Das heißt, ich kann dann einfach mal durch unsere späten Trainingszeiten, fange ich dann mittwochs in der Regel immer mal 1,5 Stunden später an. Weil wenn man erst um kurz vor 2, kurz nach 2 in dem Dreh, je nachdem wie lange man dann auch vielleicht auch nochmal ganz kurz quatscht oder sich auch nochmal eine Kleinigkeit zum Essen macht in der Nacht, dann liegt man wie gesagt gegen 2 Uhr plus minus im Bett. Deswegen ist es davon ein Vorteil, wenn man da eine Gleitzeitregelung hat und dann später starten kann. Oder halt auch so die generelle Absprache im Team, ne, dass man sagt, Mensch, hier, da habe ich dies und das, da brauche ich mal einen Tag frei. Das klappt in der Regel recht flexibel, aber ansonsten, wie gesagt, Sonderurlaub, Gleitzeitregelung, das sind die Dinge, die da auf jeden Fall mit in die Karten reinspielen, ne? Und wofür ich auch sehr dankbar bin, weil die letzten Monate waren oder beziehungsweise sind eigentlich so umfangreich gewesen, dass man das, glaube ich, wenn du dann einen unflexiblen Arbeitgeber, Arbeitgeberin hast, dass du das eigentlich gar nicht schaffen kannst. Also es waren ja wirklich so viele Veranstaltungen von Einkleidungen, Interview, Verabschiedung, dann hier nochmal eine Ehrung, da nochmal dann wieder ein Interview, da möchte jemand was mit dir aufnehmen, da werden Aufnahmen gemacht, da dann nochmal in die Eishalle, das Training, Ernährung, Schlaf, das muss ja auch noch alles passen, da muss ich auch noch entsprechend erholen. Also wie gesagt, das hat einen Umfang angenommen, von daher bin ich da mega dankbar und weiß das auch sehr zu schätzen. Und kann natürlich auch nur Werbung machen, grundsätzlich für Arbeitgeber, für große Arbeitgeber, die generell ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halt sowas ermöglichen können und auch wollen, dass man da dann auf jeden Fall die sportliche Karriere auch nochmal, auch trotz einer Vollzeitstelle, relativ gut ausüben kann.
Jetzt machen wir mal das Szenario auf. Du hast nun mal bei den Paralympics auf dich aufmerksam gemacht, international, würde ich jetzt mal behaupten, durch die 4 Tore. Vielleicht auch allein schon durch den Jubel. Du bist quasi, hast den Schlitten ausfahren lassen, einfach nur Arme zur Seite ausgestreckt und ja quasi dich feiern lassen. War das eigentlich vorher geplant? Hast du dir einen Jubel überlegt, falls du ein Tor... Du bist ja immer ein Stürmer, falls ein Tor passiert.
Nee, tatsächlich nicht. Also auf dem Niveau bin ich noch nicht angekommen, dass ich mir Gedanken mache, wie ich jubel.
Signature-Jubel.
Nee, tatsächlich. Den habe ich noch nicht. Das wäre vielleicht nochmal was für die nächsten Paralympics. momentan nicht. Das ist einfach so aus mir rausgekommen. Ist tatsächlich aber auch so der Torjubel, den ich auch in Buffalo bei der Weltmeisterschaft für die Qualifikation, als ich da ein wichtiges Tor geschossen hatte, ist da irgendwie auch so einfach entstanden. Das kann ich gar nicht erklären. Nee.
Wie es fällt. Aber ja. Sagen wir mal, jetzt kommt jemand auf dich zu. Also ich meine jetzt ein anderes Team, jetzt nicht eine Nationalmannschaft natürlich, sondern eins der Teams, die vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, mehr Geld haben, im Ausland sind und sagt, Felix, komm, werd mal bei uns Vollprofi. Würdest du zucken? Oder bist du doch in Hannover jetzt so? Ist natürlich eine fiese Frage, weil jetzt musst du, gibst du dich vielleicht auch auf Glatteis. Aber wollte sie trotzdem mal stellen, weil ich dachte, nach so einem Turnier kann ja sein, es ist ja auch für Teams immer ein Umgucken. So ist das nun mal bei so großen, also bei Mannschaftssportarten, wenn große Turniere sind, dass man schaut, wer da eigentlich noch so unterwegs ist in anderen Nationen. Von daher ist es ja vielleicht nicht unmöglich, dass das passiert.
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Hast du schon richtig erkannt. Ich wäre da tatsächlich so ein bisschen im Zwiespalt. Zum einen habe ich natürlich die extreme Verbundenheit hier mit Hannover. Also angefangen, ich bin hier geboren, habe Hannover nie verlassen. Freunde, Familie, alles habe ich hier. Mein Arbeitgeber, die Sparkasse natürlich, also ich bin ja auch seit der Ausbildung 2014, habe ich auch tatsächlich in meinem Leben bisher nur die Sparkasse als Unternehmen bzw. als Arbeitgeberin erleben dürfen und so auch eine Sicherheit, weil ich bin tatsächlich auch ein sehr sicherheitsorientierter Typ und so eine Sicherheit einfach hergeben, eher ungern, allerdings ist die Verführung auch enorm groß. Das ist ja meistens auch zeitlich begrenzt. So das Leben eines Profisportlers mal zu leben und müsste man eventuell mal genau reinschauen, inwieweit man das zeitlich begrenzen kann oder vielleicht auch schon von vornherein zeitlich begrenzt wird und wie denn eventuell auch Möglichkeiten. Ich weiß, dass die Sparkasse auch, wir hatten auch schon Kolleginnen und Kollegen, die haben dann auch irgendwie eine längere Reisen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es nur Reisen waren, aber auf jeden Fall, was da für Verbindungen dann auch noch oder was da halt dann auch noch geplant war, aber dass die auch über ein Sabbatical oder auch über einfach eine komplette Freistellung, natürlich nicht bezahlt, aber dass du halt trotzdem das Arbeitsverhältnis aufrecht erhältst, da soll es wohl Möglichkeiten geben. Da würde ich auf jeden Fall schon mal in nähere Gespräche gehen wollen und meine Möglichkeiten quasi abklären, die ich dann da hätte, weil klar, die Verlockung wäre da natürlich schon riesig, ja.
Also wir halten mal fest, wenn jemand kommt mit einem 4-Jahres-Vertrag, der genau bis zu den nächsten Paralympics führen würde, du dann da als Torschützenkönig Deutschland zu einer Medaille. Das ist jetzt einfach mal das Traumszenario, was wir mal kurz aufmachen.
Das wäre wirklich das Traumszenario,
für die Zuhörer für die nächsten 4 Jahre.
Ich kann mir das gut vorstellen, ja.
Ja, du, wir uns auch, ja.
Nee, also wie gesagt, ich bin nicht abgeneigt und würde da gerne mal die Möglichkeiten abklären, sagen wir mal so.
Ihr habt es gehört, also ihr, die Verträge anbieten können und auch ihr, die zuhört. In diesem Sinne, Felix Schrader, Stürmer der Para-Eishockey-Nationalmannschaft, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hat mich sehr gefreut. Ciao.
Danke. Ich bin Philipp Wegmann, mache jetzt das Mikro aus und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, tschüss und ciao.